Diese Geschichte ist mein Leben. Diese Geschichte darf nicht länger sein als das Heft, in das ich reinschreibe. Ich schreibe sie für dich. Ich schreibe sie für den einen, der sie liest. Viktor schreibt das. Viktor ist ein besonderer Junge, der unter besonderen Umständen aufwächst. Er ist behindert, er hat einen offenen Rücken und er schlägt sich im Krieg durch in Bosnien. Viktor ist der Held in dem Debütroman von Martin Kordic mit dem Titel »Wie ich mir das Glück vorstelle«. Martin Kordic ist bei uns im Studio. Schönen guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Warum haben Sie die Perspektive eines Kindes gewählt, um vom Krieg zu erzählen?
Ja, ich glaube, das war einfach die naheliegendste Wahl, weil als dieses Thema oder dieser Stoff mich erreicht und berührt hat, ich selbst ein Kind war. Und das dann irgendwie die naheliegendste Wahrnehmung und Perspektive war, diese Geschichte zu erzählen.
Wie war das? Erklären Sie uns das. Sie waren selbst ein Kind, als der Stoff Sie berührt hat. Warum?
Genau, also ich bin in Deutschland aufgewachsen und mein Vater ist Kroate aus Bosnien-Herzegowina, aus der Stadt Mostar. Und wir hatten eigentlich vor, dorthin zu ziehen, bevor der Krieg ausgebrochen ist. Und dann wurde dieser Umzug aus anderen Gründen aufgeschoben und war dann irgendwann hinfällig, weil dann eben der Krieg ausbrach. Und dann sind nicht wir nach damals nach Jugoslawien gezogen, sondern viele Cousinen, Tanten zu uns nach Deutschland gekommen, also zu uns, zu unserer Familie und zu, ich habe noch einen anderen Onkel und eine andere Tante, die auch in Deutschland gewohnt haben. Und in diese Wohnungen kamen dann die Verwandten.
Der Ich-Erzähler Viktor, ein Junge, wie alt ist er?
Der ist im Verlauf des Romans von Geburt bis vielleicht so 12, 14. Er weiß nicht genau, wann er geboren wurde. Deswegen ist ihm sein eigenes Alter ein bisschen unklar. Aber er ist am Ende der Geschichte so zwischen 12 und 14 Jahren, würde ich sagen.
Viktor ist ein besonderer Junge. Er hat einen kaputten Rücken und das heißt, dass auch etwas mit seinem Kopf nicht stimmt. Warum haben Sie die Perspektive eines behinderten Kindes ausgewählt?
Ich selbst würde ihn gar nicht als behindert bezeichnen. Ich hatte irgendwie von Anfang an mit dieser distanzierten Perspektive einfach einen Erzähler, der außerhalb der anderen steht und dadurch ja wie so einen neutralen Blick hat oder eher einen aufzeichnenden Blick hat und dadurch auch überall hin kann, weil er nicht von allen wirklich ernst genommen wird. Also ihm öffnen sich dadurch natürlich auch Räume, die er betreten kann, wo ihm anders der Zutritt vielleicht nicht möglich wäre. Also für mich ist das eigentlich eher eine besondere Perspektive, aus der er erzählt, die mir wichtig war. Und die körperliche Beeinträchtigung war für mich eigentlich von der Anlage her wirklich eher ja, wie so ein metaphorisches Bild, dass der Erzähler an seinem eigenen Körper ja wie so zusammengehalten werden muss von einem Korsett oder wie er sagt, einer Rückenspinne, während das Land um ihn herum zerfällt.
Also der Erzähler, der Ich-Erzähler, nachher schreibt er ja auch alles auf, das wird ganz wichtig für Viktor. Seine Welt, natürlich die Welt eines Kindes, ist eine magische Welt. Wie reagiert das Kind Viktor auf den Krieg und auf die Grausamkeiten des Krieges?
Ja, eigentlich sehr, sehr nüchtern, also nicht anders als auf andere Begebenheiten in seinem Leben. Er nimmt einfach alles so hin, wie es ist und kämpft sich so durch. Aber er lädt eigentlich in dem Moment das, was passiert, egal ob es jetzt gut ist oder nicht gut ist, nicht sehr stark mit Emotionen auf. Und das schützt ihn eigentlich dann für die Zeit, in der es auch etwas ungemütlicher wird, die Dinge nicht zu nah an sich heranzulassen und sie einfach anzunehmen und weiterzugehen.
Viktor schreibt seine Erlebnisse auf als Ich-Erzähler. Und dann gibt es ja doch so etwas, ja, vielleicht wie ein Schutzmechanismus. Er wechselt ab und zu die Perspektive. Er schreibt als Ich-Erzähler und dann ganz plötzlich ist von dem Jungen die Rede, aus der dritten Person. Warum das? Ist das ein Schutzmechanismus?
Ja, also das sind im Erzählen Momente, in denen er Gefahr läuft, irgendwas zu nah an sich heranzulassen. Also er ist sonst schon immer sehr, sehr distanziert vom Blick. Aber wenn er sich aufregt oder wenn irgendwas wirklich Aufregendes passiert, wozu er sich klar verhalten müsste oder was ihn vielleicht traurig macht oder glücklich macht, dann wechselt er nochmal einen Schritt von sich weg, um wirklich nur noch von außen zu gucken.
Sie sagten bereits, Viktor nimmt den Krieg als etwas Selbstverständliches wahr. Er kennt kaum eine andere Lebenssituation. Er hat nur dunkle Erinnerungen an seine frühe Kindheit vor dem Krieg. Er kennt den Krieg als etwas Alltägliches. Er schildert den Krieg auch in ganz kurzen Sätzen aus einer unglaublich unschuldigen Perspektive, ohne auch ein politisches Interesse zu haben. So spricht er auch in kurzen Sätzen große Wahrheiten über den Krieg aus, oder?
Das können Sie wahrscheinlich besser beurteilen als ich. Da bin ich vielleicht noch zu nah dran. Mir ist selbst ist es mir beim jetzt Wiederlesen oder bei Lesungen auch aufgefallen, dass ich im Schreiben manchmal so sehr drin war in dieser Figur, dass mir nicht immer die Wirkung klar war und ich das dann jetzt mit Abstand, mit 3-4 Monaten Abstand, als das Buch in den Druck gegeben wurde und ich dann jetzt manchmal daraus lese, dann lese ich plötzlich mehr Bedeutungen, die mir damals aus seiner Perspektive gar nicht so klar waren. Also das bringt sozusagen diese Perspektive ein bisschen mit sich, weil ich wusste irgendwann ganz klar, wie er auf welche Situation reagiert, was er wann sagt. Und dann gab es für mich gar keine andere Antwort oder nichts anderes zu erzählen.
Dadurch wird auch die ganze Absurdität des Krieges offenbar in diesen kurzen Sätzen. Wenn die einzelnen religiösen Gruppen kamen und wieder über andere herfielen, dann kamen wieder die anderen, überfielen wieder die anderen. So geht es dann immer weiter. Viktor ist ein sehr mitfühlender Junge. Er kümmert sich zum Beispiel in einer Szene um einen anderen Jungen, der von gleichaltrigen Freunden, seinen eigenen Freunden, geprügelt und gequält wird, weil er aus einer Moslemfamilie kommt. Und dann wird es interessant, verteidigt Viktor seine Freunde, indem er dem verprügelten Jungen, dem er hilft, sagt, na, was können meine Freunde denn dafür, dass du ein Moslem bist? In so einer Szene wird auch die ganze Absurdität des Krieges offenbar, oder?
Ja, auf jeden Fall. Die Absurdität des Krieges, aber auch die Selbstverständlichkeit, mit der Viktor einfach die Regeln annimmt, die jetzt gerade herrschen. Und er hat natürlich sozusagen aus einem Instinkt heraus, ist ihm völlig klar, er geht da jetzt zu dem Jungen hin, der am Boden liegt und macht ihm das Gesicht sauber und hilft ihm. Aber ihm ist sozusagen auch klar, es gab jetzt gar keine andere Möglichkeit, als dass du hier jetzt in die Mangel genommen wurdest.
Der Krieg verschlägt ihn auch eine Zeit lang in eine christliche Gemeinschaft, in eine katholische Gemeinschaft, in die Gemeinschaft der Söhne Marias. Was ist das denn für eine Gemeinschaft?
Ja, das ist im Roman eine Gemeinschaft, in der Waisenkinder oder Kinder, die im Krieg irgendwie vom Krieg betroffen sind, von Nonnen aufgegriffen werden und in dieser Gemeinschaft Aufgaben bekommen und durch Gebete und durch Arbeit wie so eine Struktur in ihren Alltag bekommen sollen. Und das ist im Prinzip ja wie so eine Art Waisengemeinschaft.
Da wird er auch in einer Szene eines Nachts getauft. Scheint so, dass die christliche Religion oder Jesus ihm nicht so viel bedeutet. Warum eigentlich nicht?
Was heißt nicht viel bedeutet? Er nimmt ja auch dort die Regeln sofort an. Also er passt sich einfach, egal welcher Situation, unmittelbar an. Und er spricht ja er lernt das ja sehr, sehr schnell. Also er spricht die Gebete sehr schnell nach. Er versteht sofort, wie hier jetzt das Leben funktionieren soll und welche Regeln er übernehmen muss, um da durchzukommen und zu überleben.
Ja, aber er ist durchaus religiös, so wie ein Kind religiös ist. Er hat Gegenstände, die magisch aufgeladen sind, die er mit sich herumträgt, wie andere Leute zum Beispiel ein Kreuz mit sich herumtragen. Er hat einen Zauberwürfel, gehört dazu, zu diesem Schatz. Ein Foto, ein versteinertes Stück Holz. Das sind doch für ihn sehr wichtige Gegenstände.
Ja, das sind Gegenstände, die er aus Friedenszeiten noch mit sich trägt und die eine Bedeutung für ihn haben. Ja, das versteinerte Stück Holz ist ein Gegenstand von seinem Vater. Er erzählt dann dazu für sich selbst sozusagen andere Geschichten und lädt sozusagen die Bedeutung für sich selbst damit auch nochmal größer aus, woher dieses Stück Holz dann kommen könnte oder vielleicht auch kommt. Ich habe das selbst noch gar nicht so betrachtet, dass diese Gegenstände sozusagen eine religiöse Art der Aufladung haben, aber wahrscheinlich haben sie das, wenn man das so sieht. Zumindest sind das wichtige Sachen, die ihn am Leben halten auf eine
Art. Also sie sind grundsätzlich wertlos. Also
genau. Grundsätzlich sind das eigentlich keine Sachen, die ein Mensch zwingend bei sich haben muss, aber die er auf jeden Fall versucht, immer bei sich zu haben, weil sie ihm viel bedeuten.
Und dann kommt es auch zu einer Gemeinschaft. Er ist unterwegs und er trifft auf Jip, einen einbeinigen Jungen, mit dem er sich zusammenschließt. Wer ist denn dieser Jip?
Der einbeinige Jip ist jemand, den Viktor auf seinem Weg kennenlernt und trifft und der eigentlich ähnlich wie er selbst ein Junge ist, der sich alleine durchschlägt, der seine Familie verloren hat und der sich aber in diesem Gebiet, in dem Viktor sich dann aufhält, schon auskennt. Und diese zwei Jungs bilden dann für einen gewissen Zeitraum so eine Art Schicksalsgemeinschaft, unterstützen sich gegenseitig, aber eine richtig enge Freundschaft ist das eigentlich auch nicht. Also beide sind so weit miteinander befreundet, wie sie sich gegenseitig eine Hilfe sein können.
Dazu kommt noch ein Hund, der Tango heißt, ein rothaariges Mädchen.
Genau.
Aber das wollen wir jetzt nicht alles verraten. Eine ganz skurrile, seltsame Gemeinschaft, die sich da trifft. Dann beginnt Viktor seine Geschichte aufzuschreiben. Also das Geschichten- oder Bücherschreiben spielt immer wieder eine Rolle für ihn. Als Kind hat er schon so ein kleines Bilderbuch gemalt, ein eigenes Buch, was er dann irgendwie so zusammenheftet. Dann in der Gemeinschaft der Söhne Marias wird er zum Protokollanten. Er muss immer alles aufschreiben, alles notieren. Und dann beginnt er, die eigene Geschichte aufzuschreiben. Welche Bedeutung hat es für Viktor, dass er dann seine eigene Geschichte aufschreibt?
Einerseits ist er von klein auf ein Geschichtenerzähler oder ist fasziniert auch von der Kraft, die Geschichten haben können und einem auch in der Realität oder im eigenen Leben weiterhelfen können. Insofern ist es jetzt, glaube ich, keine große Entscheidung in der Situation, ach, ich muss jetzt mal meine Geschichte aufschreiben, sondern es gehört irgendwie schon immer so zum Leben dazu für ihn. Die Bedeutung, die dann jetzt diese Geschichte für ihn hat, die ist natürlich sehr, sehr hoch, weil es für ihn, er hat ein Heft und hat die Möglichkeit und weiß auf der Strecke dieses Heftes und ich habe nur ein Heft, erzähle ich jetzt mein Leben.
Und er malt Elefanten, auch ganz wichtig. Er malt Elefanten. Ja. Für jede Seite des Buches ein Elefant. Spannend ist, auf Seite 79 ist von den Elefanten die Rede und von dem 79. Elefanten und man ist genau auf Seite 79 dann auch in dem Buch. Wie ich mir das Glück vorstelle, das ist der Titel Ihres Buches. Das ist die große Trostgeschichte, ja, vielleicht auch, um in religiösen Begrifflichkeiten zu bleiben, eine Art Erlösungsgeschichte, ein tröstender Traum, den Viktor sich ausmalt. Er möchte ein Elefant in einer Elefantenherde sein. Warum das?
Das Bild mit den Elefanten oder auch das Kapitel, das Sie ansprechen, in dem er erzählt, wie er sich das Glück vorstellt, ist im Prinzip die Auflösung all dessen, was er nicht hat, was er aber auch teilweise kennt noch aus frühester Kindheit. Ich glaube nicht, dass er sich wirklich wünscht, ein Elefant zu sein, sondern das, worum es da geht, ist, in einer großen Familie zu sein und in einer weiblich dominierten Familie, weil Elefanten, die sozialen Strukturen von Elefanten sind sozusagen matriarchal geprägt und diese Glücksvorstellung, die er da formuliert, ist dann eben eine Vorstellung, in der verschiedene weibliche Figuren und Generationen die Familie zusammenhalten und füreinander da sind und auch in dieser Vorstellung ja auch einen verwaisten Elefanten mit aufnehmen in die Gemeinschaft.
Aber auch diese Geschichte hat für ihn fast religiöse Bedeutung. Sie ist für ihn ungeheuer tröstend. Auch einmal, als das rothaarige Mädchen in einer furchtbaren, grausamen Situation ist, versucht er sogar, diese Geschichte weiterzugeben und das Mädchen damit zu trösten, oder?
Diese Vorstellung und diese Geschichte, wie ich mir das Glück vorstelle, also dieses Kapitel, gibt ihm auf jeden Fall Trost oder hält ihn zumindest am Leben.
Ganz am Anfang Ihres Romans, da ist von einem alten Haus im Berg die Rede. Da taucht ein weiterer Ich-Erzähler auf, der wahrscheinlich nicht Viktor ist. Wahrscheinlich nicht. Wer dieser Ich-Erzähler ist, das erfährt man nicht. Was ist das für ein Haus? Was ist das für eine kleine Anfangsgeschichte, die Sie da erzählen?
Anfang und Ende des Buches sozusagen, das ist eine ganz kleine Klammer. Das ist ja nur sozusagen auf einer Seite, vorne und hinten, kommt dieses Haus vor und ein Ich-Erzähler, der ganz theoretisch gesehen auch ein veränderter, älter gewordener Viktor sein kann und der aber sozusagen sehr, sehr nah auch an mir selbst ist in den Kapiteln, der erzählt sozusagen von einem Haus oder man sieht es ja auch auf dem Foto, das sich in Sretnice befindet, in Bosnien-Herzegowina, das Haus meiner Familie ist oder sozusagen das älteste Haus von meinem Urgroßvater gebaut. Also diese Klammer ist eigentlich eher für mich selbst eine Klammer gewesen. Ich hoffe, dass sie dem Leser auch irgendein zusätzliches Element mitgibt. Aber für mich selbst war es wichtig, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, alles, was mit diesem Roman zu tun hat und mit dem Schreiben dieses Romans, für mich seinen Ursprung auf diesem Hof hat. Und ich sozusagen das einerseits von dieses Buch dann auch von dort aus beginnen wollte und auch am Ende wieder schließen wollte. Auch wenn die Geschichte dazwischen für sich selbst eigentlich funktioniert.
Ein kleiner Junge, ein behinderter Junge, erlebt den Krieg in Bosnien. Ist das ein trauriges Buch?
Das weiß ich auch nicht so genau. Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, es ist traurig und es ist in manchen Momenten auch schön. Vielleicht ist es immer sehr, sehr extrem. Also vielleicht ist es entweder extrem traurig oder extrem schön und durch diese zwei Extreme, die dann so ein bisschen parallel geführt werden, hat das dann seine Wirkung.
Weil der Junge auch Trost erlebt, erlebt schöne Momente, erlebt auch Freundschaften in dem Buch.
Ja, ich meine, das ist ein bisschen durch diese Struktur vorgegeben, dass er in ein Heft schreibt und nur die Länge eines Heftes hat. Deswegen ist für ihn sozusagen klar, ich kann nur die wichtigsten Sachen in meinem Leben erzählen und deswegen erzählt er auch nichts Überflüssiges. Also er erzählt deshalb eigentlich nur von schönen oder von nicht so schönen Momenten.
Haben Sie Ihren Verwandten aus Bosnien, die auch den Krieg erlebt haben unter Umständen, haben die das Buch gelesen? Was haben die gesagt, wenn sie es gelesen haben?
Da hatte ich am Anfang ein bisschen Sorge, ohne wirklich einen klaren Grund formulieren zu können, warum. Aber weil es eine persönliche Geschichte ist vielleicht oder vieles sie dann vielleicht auch wiedererkennen, hatte dann am Anfang ein bisschen Sorge und hatte dann aber bei meiner ersten Lesung war dann eine Cousine von mir dabei, die das Buch vorher nicht kannte und ja, ich hatte dann hinterher das Gefühl, dass sie es sehr, sehr schön fand und gut fand und das, was ich bisher gehört habe von meinen Tanten, Onkels, die hier in Deutschland sind, freuen sie sich und finden das eher schön, dass da viele Sachen auch für sie selbst nochmal festgehalten sind.
Auf dem Cover ist ein kleiner oranger Kanarienvogel. Was macht der da?
Der blickt ein bisschen zurück, fragend und formuliert indirekt die Frage, willst du mitkommen, ich fliege jetzt hier los. Nein, der Vogel selbst illustriert eigentlich nichts, was in dem Buch 1:1 vorkommt. Es gab verschiedene Entwürfe, als ich diesen Entwurf gesehen habe für den Umschlag, dachte ich einfach sofort, diesen Umschlag würde Viktor wählen und deshalb sieht das Buch so aus.
Vielen Dank, Martin Korditsch. Wie ich mir das Glück vorstelle, so heißt sein Debütroman. Erschienen ist das Buch im Hansa Verlag. Es hat 170 Seiten und kostet 16,90 Euro. Und auf der Lit Cologne, dem Lesefest in Köln, wird Martin Korditsch am Freitag, den 21. März, also kommenden Freitag, in den Kölner Balloni-Hallen lesen und ist dort auch nominiert für den sogenannten Silberschweinpreis, so heißt er. Ein Debütpreis ist das, der vom anwesenden Publikum vergeben wird. Und falls Sie für diese Lesung, denn die Lit Cologne-Lesungen neigen dazu, sehr früh ausverkauft zu sein, also falls wir für diese Lesung keine Karten mehr bekommen, im Mai, genau gesagt am 16. Mai, liest Martin Korditsch noch einmal in Köln und zwar im neuen Literaturhaus und da gibt es sicher noch Karten. Vielen Dank für das Gespräch.